Die übel zugerichtete Leiche eines Mannes wird in einem Wald gefunden. Bald stellt sich heraus, es ist Erik Jan Hannussen, einer der größten Magier, Telepathen und Hellseher Europas. Was war passiert und wer könnte dem enorm populären Zauberkünstler und Hypnotiseur etwas Böses wollen? Tja, wie sich herausstellt, hat er sich mit den ganz Falschen eingelassen. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Vielen lieben Dank nochmal für eure Unterstützung in den letzten Wochen und Monaten. Das war wirklich großartig und hat mir wirklich, wirklich sehr viel weitergeholfen. Heißt es nicht, dass ich es jetzt nicht mehr gerne entgegennehme, aber es ist wirklich beeindruckend, was ihr da geleistet habt. Ein kleines Dankeschön überlege ich mir noch. Ich habe da schon eine Idee, die werden wir vermutlich aber erst im Juni umsetzen können, aber mehr dazu später. Ich habe mir übrigens sagen lassen, dass Spotify die Links zu PayPal und Steady nicht korrekt darstellt. Also was heißt nicht korrekt darstellt, dass es sie eigentlich gar nicht gibt. Da muss ich mir jetzt auch noch was einfallen lassen. Ich hoffe, dass das mit dieser Episode jetzt klappt. Ja, und wie ihr sicher wisst, arbeite ich gerade an einem Live-Podcast. Der wird am 20. November stattfinden. Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit, aber könnt sich ja den Termin schon mal notieren. Wir werden uns in der Gemeinde aufhalten, wo sich das Verbrechen ereignet hat. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber wir werden uns in den wunderschönen Ort Windigsteig im Waldviertel begeben. Naja, da gab es einst eine sehr dramatische Geschichte und die möchte ich euch in Form eines Live-Podcasts näher bringen. Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, dass wir uns die Stelle dieses Mordes oder die Stelle des Ereignisses selbst persönlich anschauen. Wenn ihr Interesse habt, mache ich das gerne mit euch. Es ist halt viel Wald und eine Brücke im Wald. Also, naja, so viel sieht man nicht, aber wenn ihr möchtet, können wir da schon hinschauen. Wenn ihr dabei sein möchtet, dann schreibt mir bitte ein Mail an mösterreichpodcast@gmail.com. Der Eintritt ist frei. Es gibt aber nur begrenzte Plätze und das dient jetzt mehr darum, dass ich abschätzen kann, wie viele Plätze wir brauchen. Ich halte euch ein Plätzchen frei, keine Sorge, ihr müsst nicht wieder nach Hause gehen oder so. Aber wie gesagt, gibt begrenzte Plätze und ich muss ein bisschen einschätzen können. So, hurtig zum heutigen Fall. Habt ihr je den Film Prestige, die Meister der Magie aus dem Jahr 2006 gesehen? Das ist ein Christian Bale und Christopher Nolan Ding und der ist voll mit Anspielungen über real existierende Illusionisten wie Harry Houdini, Harry Keller aus den USA oder seinen britischen Kollegen John Neville Maskelyne. Wer in der Internet Movie Database nicht vorkommt, weil er nämlich seinen eigenen Eintrag hat, ist Erik Jan Hannussen. Der war sowas wie der größte Magier Österreichs und Deutschlands. Und Tschechiens, darüber hinaus auch noch. Er drehte Filme, er war selbsternannter Detektiv, Hypnotiseur und kein Illusionist, denn seine Tricks, na die waren natürlich echt und echte Magie. Und er war Hellseher, er konnte die Zukunft voraussagen. Tja, hätte er mal seine eigene Ermordung vorhergesagt. Die Leiche im Wald. Es ist der 7. April 1933 gegen 8 Uhr vormittags. Waldarbeiter sind gerade mit dem Fällen und Aufarbeiten von Bäumen in einem kleinen Waldgebiet zwischen Baruth und Neuhof bei Zossen beschäftigt. Wenn euch diese beiden Orte jetzt überhaupt nichts sagen, dann ist das keine Schande. Das sind nämlich zwei kleine Ortschaften südlich von Berlin. Da macht einer der Männer eine grausige Entdeckung. Da ragt ein Büschel Haare unter dem Dickicht hervor. Als er nachsieht, ist klar, hier liegt eine Leiche. Der Anblick schockiert den Arbeiter. Der Körper ist völlig verstümmelt. Gesichtszüge sind nicht mehr erkennbar. Die Tiere des Waldes haben es abgefressen. Die Polizei des NS-Staates wird verständigt. Auch sie ist erst einmal ratlos. Die Leiche ist so übel zugerichtet, dass niemand sie identifizieren kann. Auffällig ist nur, dass der Tote einen feinen Herrenanzug trägt. Die Leiche wird näher untersucht. Offenbar wurde der Mann erschossen. Man fand eine Kugel in seinem Rücken. Und die Ermittler finden im Anzug eingestickt das Monogramm eines Schneiders aus Berlin. Der kann anhand von Bildern sofort erkennen, wem er diesen Anzug verkauft hat. Das ist der Erik Jan Hannussen. Die Ermittler durchfährt ein Schock. Der Hanussen? Tot? Erschossen in einem Wald nahe Berlin? Wie ist das möglich? Jeder kannte den Hanussen in Berlin. Der war Magier, Hellseher und Zeitungsherausgeber. Der hatte übernatürliche Fähigkeiten. Und der war jetzt tot. Die Ermittler fahren zur feudalen Villa des Ermordeten. Da wartet schon sein treuer Hausdiener Zino. Auch er ist schockiert, als ihm die Ermittler den Zahnersatz des Toten vorhalten. Ja, der gehörte meinem Chef, ist sich Zino sicher. Damit war klar, Erik Jan Hanussen wurde ermordet. Der größte Magier, Telepath und Hellseher Europas war tot. Erschossen in einem kleinen Wald nahe Berlin im Alter von 43 Jahren. Der als magisches Genie gefeierte Hanussen war lebend zum letzten Mal am 24. März gesehen worden. Als er das Künstlerlokal Grüner Zweig verlassen wollte, so erinnert sich ein Kellner, da haben ihn zwei Männer zum Mitkommen aufgefordert. Ein paar Tage nach dem Fund der Leiche wurde der Fall Hanussen noch einmal in der Presse erwähnt. Berlins Blätter meldeten, die Hintergründe dieser Bluttat sind noch nicht aufgeklärt. Dabei blieb es vorerst. Die Polizei tappt im Dunkeln. Willkommen in Wien. So, und ihr habt euch natürlich gewundert, warum ich euch da etwas von einem Mord in Berlin erzähle, wo dieser Podcast auch mörderisches Österreich heißt. Da fragt ihr euch natürlich zu Recht, aber gleich wird alles klar. Wir machen jetzt nämlich eine Rückblende, und zwar 14 Jahre in die Vergangenheit. Es ist das Jahr 1919 und wir befinden uns in Wien. Ein junger Mann, er ist gerade einmal 30 Jahre alt geworden, steht auf der Bühne eines Kaffeehauses im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Der zweite Bezirk, da befindet sich der legendäre Wiener Prater, ein großer Vergnügungspark mitten in Wien. Aber es gibt nicht nur Karussells und Fahrgeschäfte, auch zahlreiche Bühnenshows kann man hier in Gasthäusern, Cafés und ja auch den Bordellen erleben. In einem dieser schummrigen Etablissements steht ein 30-jähriger Mann. Kantiges Gesicht, die schwarzen Haare zu einem akkuraten, pomadigen Scheitel gekämmt. Er ist Hypnotiseur und zeigt dem ausverkauften Saalpublikum seine psychologischen Experimente. Es war eine ausgeklügelte Hypnoseshow. Der Mann täuschte einen Zustand der Trance vor. Sein Gesicht wurde zuerst weiß, dann rot. Die Halsschlagader schwoll an. Dann erklärte er mit pathetischen Worten seine Hellsicht. Er wählte sich Menschen aus dem Publikum aus und verriet Details aus deren Leben, die er nicht wissen konnte. Ein Beweis, dass die Fakten über die Person stimmten, präsentierte eine bildhübsche Assistentin. Sie hatte kleine Zettel, auf die die Gäste der Show vorher total geheime Details über sich aufgeschrieben haben, inklusive der Sitznummer. Ein grandioser Zaubertrick, der natürlich überhaupt nicht zu durchschauen war. Tja, die Shows des Herrn waren zwar unterhaltsam, aber doch kein so durchschlagender Erfolg. Das alles war nämlich irgendwie so ein bisschen Goer. Offensichtlich. Ja, manchmal war das Publikum sogar so angefressen, dass es zu regelrechten Tumulten im Saal kam und die Polizei kommen musste, um hier die Gemüter wieder etwas zu beruhigen. Dennoch stand sein Name jeden Tag in der Zeitung. Erik Jan Hanussen. Ein magiebegabter Mann aus einem dänischen Adelshaus war in Wien zu Gast. Er stand aber nicht in der Zeitung, weil er so eine großartige Show ablieferte, sondern weil er für Kleinanzeigen bezahlte, in denen er seine Bühnenshow bewarb. Tja, das Lob der großen Kunst verbannt in die Kleinanzeigenseiten der Lokalzeitung. Dabei konnte er doch wirklich echt hell sehen. Also zumindest war es das, was er behauptete. Und er würde wissenschaftliche Experimente am Publikum durchführen. Ja, heute klingt das ja wie eine gefährliche Drohung. Ja, damals ließen sich die Leute damit ködern. Seine übernatürliche Gabe hatte Erik Jan Hanussen, schon im Ersten Weltkrieg bewiesen, als er für die Truppen von Kaiser Franz Josef kämpfte. Moment, ein dänischer Adliger im Dienst der K&K-Monarchie? Was ist denn hier los? Naja, damals hieß Erik Jan Hanussen auch noch nicht so, sondern man kannte ihn als Hermann Keim Steinschneider. Naja, klingt nicht nach einem dänischen Hochadel, sondern eher noch wie Notterkring. Da wurde unser Hermann nämlich am 2. Juni 1889 geboren, und zwar in den Baderäumen eines Frauengefängnisses. Dort sitzt seine Mutter Julie Kohn gerade ein. Ihr eigener Vater, also Hermanns Großvater, Sami Kohn, hatte sie dorthin gebracht. Der Großvater Kohn war ein einflussreicher und richtig gestopfter Wiener Pelzhändler, der in der noblen Spiegelgasse residierte. Und er war Jude. Das wird später noch einmal eine Rolle spielen. Die Tochter des gestopften Pelzhändlers hat eines Tages ihren neuen Haverer angeschleppt, den Siegfried Steinschneider. Der stammte aus Olmütz in Mähren und der war Schauspieler. Also, naja, er war mehr so ein Wanderdarsteller, der mal hier, mal da durch die Provinzen des Kaiserreichs fuhr und seine Künste darbot. Und der war natürlich immer komplett obrennt, also bettelarm. Natürlich verliebte sich die junge Julie aus dem reichen Hause Kohn in den Wanderdarsteller. Die beiden wurden ein Paar und wollten heiraten. Doch Papa Kohn wollte von alledem nichts wissen. Niemals würde er seine Tochter so einem Taugenichts zur Frau geben, die soll gefälligst standesgemäß heiraten. Doch Julie wollte von dem All nichts wissen. Sie packte zwei Koffer mit ihren Habseligkeiten und zog aus dem Elternhaus aus, um mit dem Siggi Steinschneider auf ewig glücklich zusammenzuleben. Was Papa Siggi und Mama Julie nicht wussten, der Großpapa Kohn, ja, der war so wütend, dass er zur Polizei ging und die Entführung seiner Tochter anzeigen wollte. Als er den Ermittlern den Fall schilderte, zuckten die aber nur mit den Achseln. Naja, es kann ja wohl schlecht eine Entführung sein, wenn die Julie freiwillig mit dem Siegi durchbrennt. Außerdem ist die Frau Tochter volljährig und kann machen, was sie will. Auf Wiederschauen, Herr Kohn. Doch Papa Kohn war furios und er kam auf eine andere Idee. Julie hatte bei ihrem Auszug einen wertvollen Ring und eine Halskette mitgenommen. Diese zeigte der Herr Papa jetzt bei der Polizei als gestohlen an. Die Täter, die eigene Tochter und ihr verlauster Haverer. Super, Herr Kohn, wirklich sehr fein gemacht. Siggi und Julie ahnen von dem nichts und sie gehen ihrem Leben nach. Sie tingelten durch Mähren und Ungarn und kehrten im Frühjahr des Jahres 1889 nach Wien zurück, wo sie eine Wohnung am Ippenplatz 8 bezogen und heirateten. Tja, und schon bald stand die Polizei vor der Tür und verhaftete die beiden. Schließlich wurden sie wegen Diebstahls gesucht. Also landeten sie beide im Gefängnis, wo die mittlerweile hochschwangere Julie ihren kleinen Hermann in den Baderäumen des Frauengefängnisses in Wien-Otterkring zur Welt brachte. Nach der kurzen Haft kehrte Vater Siggi der Schauspielerei den Rücken und wurde Handelsvertreter für die Floridsdorfer Textil AG, in deren Niederlassung in Brünn im heutigen Tschechien. Damit war er aber nicht sonderlich erfolgreich und schon bald kehrte er nach Wien zurück. Seine Julie war zu diesem Zeitpunkt schon immer kränklich und sie starb kurz darauf mit nur 35 Jahren an einer nicht näher benannten Krankheit. Der kleine Hermann, der wuchs auf der Matzesinsel auf. Das ist jene Insel, die von der Donau und dem Donaukanal gebildet wird, die befindet sich im zweiten Bezirk. Dort hielt sich hauptsächlich die jüdische Bevölkerung auf und die war auch voll mit Schaustellern, die im Prater arbeiteten. Hermann bekam die Schauspielerei schon früh in die Wiege gelegt. Er trieb sich schon in jungen Jahren in den Beiseln und Bars des zweiten Bezirks herum. Jobsuchende jüdische Einwanderer aus dem Osten, mieselsüchtige Geschäftsleute an der Grenze zum Kleinganoven, Strizis, Huren und Animierdamen – das war der Umgang, den Hermann hatte. Hermann hat auch mit seinem Vater gebrochen. Sein Papa hat nach dem Tod von Julie noch einmal geheiratet, und zwar eine Witwe, die ihrerseits zwei Kinder in die Familie mitbrachte. Hermann hielt das nicht aus. Er brach die Schule ab und riss von zu Hause aus. Er schloss sich den Schaustellern im Prater an und er betrieb in jungen Jahren bereits das erste elektrische Kettenkarussell Wiens. Wie sich aber bald herausstellte, war das Kettenkarussell keineswegs elektrisch. Unser Herr Feiner Hermann hat einfach Kinder bezahlt, die im Inneren das Rad drehen mussten und besonders schnell laufen, damit sich die Ketten drehen. Ja, ungefähr auf dem Niveau geht das jetzt hier weiter. Der Telepath. Am liebsten trieb sich der Hermann im Café Louvre in der Renngasse 9 herum. Das war damals ein Treffpunkt der jüdischen Bevölkerung Wiens und wurde später auch Treffpunkt internationaler Zeitungskorrespondenten, die ab dem Ende der 1920er Jahre über die dramatische Entwicklung in Europa berichteten. Vor dem Ersten Weltkrieg trieben sich hier aber auch viele Artisten herum. Diese faszinierten den jungen Hermann und er suchte den Kontakt. Bald schon lernte er ein paar Zaubertricks, wie das Zerbeißen von Glas oder das Zerreißen von Ketten. Also das Glas war aus Zucker und die Ketten waren natürlich manipuliert. Er lernte aber auch Feuerspucken, Schwertschlucken und er lernte das Deklamieren, also das dramatische Reden von der Bühne. Hermann freundete sich mit Eugène de Rubigny an. Rubigny war ein tschechischer Telepath und ein Freund von Harry Houdini, also eine ganz große Nummer im Kreis der Illusionisten. Der nimmt den jungen Hermann unter seine Fittiche und zeigt ihm einige Tricks. Das ging sogar so weit, dass Hermann einmal für Rubigny einsprang, als dieser krank war und seine Zaubervorführung im Café Louvre nicht abhalten konnte. Angeblich hat keiner den Unterschied bemerkt. Hermann ist fasziniert vom Okkulten, vom Übersinnlichen, von Hypnose und von Hellseherei. Aber er schlägt eine Berufslaufbahn ein, die sogar noch so unseriöser ist. Er wird Anzeigenkeiler. Und zwar für eine Zeitung namens Der Blitz. Ob es diese Zeitung je gegeben hat, ist völlig unklar. Jedenfalls ist sie heute in der Datenbank der Nationalbibliothek nicht mehr verzeichnet, was ein starkes Indiz dafür ist, dass dieses Blatt nie wirklich erschienen ist, vielleicht von ein paar selbstgedruckten Exemplaren einmal abgesehen. Im Jahr 1913 gibt sich Hermann nicht nur als Anzeigenverkäufer, sondern auch als Chefredakteur der Publikation aus und er nennt sich selbst Faun. Und er kommt auf eine Methode, an Geld zu kommen, die so alt ist wie das Zeitungsgeschäft selbst. Die gute alte Erpressung. Und die geht so, entweder du schaltest eine Werbung bei mir oder ich schreibe einen Rufmordartikel über dich. Derartige Methoden werden heute noch angewandt und sind leider immer noch mehr oder weniger erfolgreich. Damit das aber funktioniert, muss man aber Auflage und Einfluss haben. Beides hat Hermann nicht, also nimmt niemand seine Erpressungsversuche ernst. Also außer die Polizei, weil der landet nämlich kurz darauf im Gefängnis, der Herr Nachwuchszauberkünstler, und möchte gerne Erpresser. Da sitzt aber nur ganz kurz ein, denn es ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen und Hermann Steinschneider wird zum Kriegsdienst eingezogen. Dort schafft er es irgendwie, seine Vorgesetzten davon zu überzeugen, dass er wirklich echte telepathische Fähigkeiten hat. In gefährliche Einsätze wird er nicht geschickt, stattdessen darf Hermann in einer Fantasieuniform gekleidet andere Soldaten in der völlig unbewiesenen Kunst des Wünschelrutengehens ausbilden. Außerdem bringt er seine Kameraden um ihren Sold. Er wettet mit ihnen, dass er den Inhalt ihrer Feldpostbriefe voraussagen kann. Nun tatsächlich, er erzählt den Soldaten genau, was in ihren Briefen aus der Heimat steht und was sich zu Hause so tut, noch bevor die den Brief gelesen haben. Na, richtig unheimlich sind sie, die telepathischen Fähigkeiten des jungen Herrn Steinschneider. In Wahrheit hat er den Postmeister bestochen und der hat den angeblichen Magier die Briefe einfach vorher lesen lassen. Nach dem Krieg tritt Hermann als Erik Jan Hannussen auf. Als Hermann Keim Steinschneider aus Mähren macht man eben keine große Karriere. Er steht wieder in Kaffeehäusern auf der Bühne und bringt unterhaltsame, aber durchschaubare Hypnose-Shows ans Wiener Publikum. Im Jahr 1919 wird in die österreichisch-ungarische Staatsbank eingebrochen und es wurden 2 Millionen Kronen in frisch gedruckten 1000-Kronenscheinen gestohlen. Hannussen bittet seine Chance. Er würde den Dieb überführen und das gestohlene Geld zurückbringen, durch Telepathie und Hellsicht. Tatsächlich dürfte Hannussen ein paar Strizis aus der Wiener Unterwelt gekannt haben, die von dem Einbruch wussten. Gerichteweise hatte er erfahren, dass die Täter das Geld nicht aus der Bank bringen konnten, sondern es nach wie vor im Tunnelsystem unter der Bank versteckt war. Und sie wollten es später abholen. Hannussen ging aufs Ganze. Großspurig lud er Journalisten ein. Mit der Ankündigung, er werde die Beute finden. Die Generaldirektion der Nationalbank war beeindruckt. Er ließ sich den Grundriss des Gebäudes auf einem Plan zeigen. Er versetzte sich daraufhin in Trance, wurde weiß, dann rot, ihr wisst schon, Schlagader tritt heraus, großes Kino, und plötzlich macht er seine Augen wieder auf. Da. Er deutet mit dem Finger auf eine Stelle des Plans. Hier, meine Herren, finden Sie das Geld. Und er malte sich jetzt halber noch ein Kreuz auf den Fundort. Und tatsächlich, in einem Rohr im Tunnelsystem wurde das Geld gefunden. Ein Wunder! Jetzt war die Nationalbank restlos überzeugt. Hanussen wäre in der Lage, den Täter zu identifizieren. Der Einbruch in die Bank konnte schließlich nur mit einem Komplizen aus den Bediensteten, also aus dem Inneren der Bank selbst, durchgeführt worden sein. Alle Angestellten der Bank mussten sich vor Hanussen in einer Reihe aufstellen. Er schreitet die Reihe ab, versetzt sich wieder in Trance, er wird wieder weiß im Gesicht, er wird rot im Gesicht, die Halsschlagader tritt hervor und als er die Augen aufschlägt, zeigt er auf irgendeinen Typen, der mit dem Einbruch überhaupt nichts zu tun hatte. Das hat die Polizei später ermittelt. Hanussen indes ließ sich als Meisterdetektiv feiern. Bei der Wiener Polizei war man unterdessen, ein bisschen angefressen deswegen. Damals war gerade die goldene Ära der Wiener Kriminalistik und die Ermittler gingen wissenschaftlich vor. Da kam dieser Quacksalber mit seinen angeblichen Seancen und seiner Trance und was weiß ich was alles und beschuldigte einfach Unschuldige. Und von der Beute konnte er nur gewusst haben, weil er offensichtlich Verbindungen in die Unterwelt hatte. Also da ging was gar nicht mit rechten Dingen zu. Aber natürlich, beweisen konnten sie nichts. Ja, Hanussen, ja, der war zwar ein Strizi, aber jetzt auch ein Star. Der Meisterdetektiv gab Interviews in allen möglichen Zeitungen. Er wurde Schauspieler in Kriminalfilmen. Die Kinorundschau druckt ein Titelblatt mit seinem Porträt von Hanussen. Im Inneren steht auf einer Seite nur ein Wort, hundertfach abgedruckt. Hanussen, Hanussen, Hanussen. Der weiß sich erneut perfekt zu inszenieren. Er mietet ein Haus und empfängt dort Journalisten. Er stellt sich einen Diener mit schwarzer Hautfarbe ein. Damals eine Sensation in Wien. Da gibt er Interviews über seinen Film im Liegen, denn die Dreharbeiten haben ihn so angestrengt, dass er sich kaum rühren kann. Erst gestern habe er eine Szene einer Verfolgungsjagd über den Dächern Wiens gedreht. Zitat: Ich muss sagen, es ist gefährlicher als seinerzeit bei der wirklichen Verfolgung des Verbrechens, das wir diesmal im Film darstellen wollten, berichtet der erschöpfte Schauspieler. Aber er stelle nur Szenen dar, die er als Meisterdetektiv so erlebt habe. Naja, sagt er zumindest dem Journalisten, ihr ahnt es schon, er hat nie Verbrecher über den Dächern von Wien verfolgt. Es gibt natürlich Stimmen, die behaupten, Hanussen sei ein Schwindler. Bei seinen Bühnenshows setzt er auf einen der ältesten Tricks der Welt. Er setzt einfach Eingeweihte ins Publikum, die er dann scheinbar zufällig auswählt und die sich von ihm hypnotisieren lassen. Deshalb bietet Hanussen großzügig 100.000 Kronen für denjenigen, der ihm beweisen kann, dass er auf Mitwisser im Publikum setzt. Das sind immerhin nach heutigem Geld 13.000 Euro. Naja, natürlich bleibt der Beweis aus, weil niemand plaudert. Hanussen wird sogar nach Athen gerufen, um einen verschwundenen Akt der griechischen Staatspolizei wiederzufinden. Er wird vom Staatsoberhaupt empfangen und findet tatsächlich die Akte in nur 3 Stunden wieder. Die Zeitungen jubeln. Hanussen geht in die USA, wo er einige Bekanntheit erlangt, kehrt aber bald nach Wien zurück, wo er die größte Fangemeinde hat. Hanussen, der Schwindler. Hanussen war offiziell, wie sein Vater, nun Staatsbürger der neu gegründeten Tschechoslowakei. Warum er das gemacht hat, ist noch nicht ganz klar. Er hätte auch österreichischer Staatsbürger werden müssen, er hat sich nur entscheiden müssen. Die Tschechoslowakei bemühte sich sehr, den berühmten Magier nach Hause zurückzuholen. Na klar, ein neu gegründeter Staat braucht Helden und Idole und zur Not reicht auch einer wie der Erik Jan Hanussen. Aber Hanussen bleibt vorerst in Wien, wo er weiter seine Seancen, Zaubershows und Hypnosenummern darbietet. Er veröffentlicht sogar ein Buch, in dem er zwischen den Zeilen sogar ein paar seiner Tricks verrät. Und da kann man schon rauslesen, dass das halt alles ein Schmäh ist, das der da macht. Aber ja, hilft halt nichts. Die Leute glauben es trotzdem. Irgendwann kommt der Hanussen auf die Idee, bei seinen Hypnoseshows Menschen unübermenschliche Kräfte zu verleihen. Naja, und um diese Show auf die Beine zu stellen, da geht er so weit, die Darbietung eines gewissen Sigmund Breitbart einfach zu kopieren. Sigmund Breitbart war damals in Wien als der Eisenkönig bekannt und wenn ihr euch den anschaut, Alter, mit dem legt man sich nicht an. Breitbart war Ringer und sowas wie ein Proto-Bodybuilder. Seine Show bestand daraus, dass er Hufeisen zerbrach, Ketten zerriss und nur mit seinen Fäusten Eisen schmiedete. Und wenn ihr mich fragt, ist das das Vorbild für den Bärenjuden aus Inglourious Basterds? Hundertprozentig. Tja, und auf einmal hatte der Hanussen genau so eine Strongman-Show. Hanussen nahm die Tricks von Breitbart, führte sie aber nicht selber aus. Er hypnotisierte in seiner Bühnenshow die bildhübsche Martha, die war 19 Jahre alt, und die vollführte daraufhin allerlei Kraftakte. Martha Farah, die Königin des Willens, oder Martha Farah, die stärkste Frau der Welt, dank der Hypnosekraft von Hanussen. Ja, und Farah, ihr ahnt es schon, ist natürlich hebräisch für Eisen. Na? Ah, ein bisschen arg dreist kopiert, aber ja. Beppo Beierl schreibt in seinem Buch »Die bösen Buben von Wien«: Im Winter 1922-23 trat Erik Jan Hanussen im Wiener Apollo-Theater auf. Als Aufputz für seine Auftritte hatte er ein bildhübsches Medium gefunden. Auf den Plakaten des Apollo-Theaters konnten die Passanten natürlich unterhalb des Namens des Meisters lesen: Martha Farah, die Königin ihres Willens. In Wirklichkeit hieß die besagte Dame Martha Kohn und war eine 19-jährige Jüdin. Zu den Auftritten. Nachdem der Meister im Lichtstrahl des Scheinwerfers sich und seine Kunst in salbungsvollen Worten gepriesen hatte, hypnotisierte er sein Medium, also Martha. Nun startete sie ihr Wunderwerk. Sie zerriss Eisenketten, stemmte Steinblöcke, lagerte sich auf spitzen Nägeln und dergleichen mehr. Der Erfolg der Hypnose wurde durch einen kleinen, aber behende durchgeführten Eingriff ermöglicht. In einer kurzen, durch absolute Finsternis gekennzeichneten Pause wurden von den Mitarbeitern des Meisters alle Requisiten schnell ausgetauscht, nachdem sie vorher vom Publikum auf Niet und Nagel überprüft worden waren. Nun sollte sich der damals in Wien als Eisenkönig bekannte Sigmund Breitbart, er zerriss auf den Bühnen der Stadt tatsächliche Eisenketten, an seinem Intimfeind rächen. Besagter Breitbart verfügte tatsächlich über ungeheure Körperkräfte und war zur damaligen Zeit insbesondere in der jüdischen Bevölkerung Wiens eine sagenhafte Legende. Der Eisenkönig wurde auch als moderner Samson und als König der Ostjuden bezeichnet. Zum Coup ging seinen Intimfeind Hanussen, den ebenfalls jüdischen Keim Steinschneider. Seine Gehilfen sperrten die Mitarbeiter Hanussens nach Verabreichung von Unmengen von Alkohol in den Heizungskeller des Apollo-Theaters. Und als in der kurzen Pause auf der Bühne die Stahl- und Eisentrümmer ausgetauscht hätten werden sollen, wartete der Meister vergeblich und die Vorstellung ging völlig in die Hose. Das sich gefrotzelt fühlende Publikum tobte und pfiff und erhielt schließlich das Eintrittsgeld zurück. Tja, ihr habt richtig gehört, der Trick war, dass sie einfach das Licht abgedreht haben und währenddessen die Requisiten getauscht haben. Das schlachtete der Eisenkönig Sigmund Breitbart natürlich genüsslich aus und gab dazu noch eine Pressekonferenz. Ja, Thema war, was für ein Trottel und Spinner und Schwindler der Erik Jan Hanussen ist. Naja, der war natürlich jetzt wirklich als Lügner und Schwindler entlarvt und es gab einen riesen Skandal. Der Prozess. Die Wiener Polizei hatte wegen der Sache mit der Notenbank noch einen Pick auf Hanussen, wie man bei uns sagt. Also die hatten noch ein bisschen Ärger, die hatten noch eine Rechnung offen. Also sie waren richtig angespeist. Also wurde er kurzerhand verhaftet, damit man ihn in die tschechoslowakische Heimat abschieben konnte. Am 6. Februar 1923 war es schließlich soweit und das neue Wiener Tagblatt schreibt: Der Telepath Erik Jan Hanussen ist gestern aufgrund einer Verfügung der Wiener Polizeidirektion als lästiger Ausländer aus Österreich ausgewiesen worden. Aus den Kreisen des Publikums wie auch von den amtlichen Inspektionsorganen bei öffentlichen Vorträgen und Vorführungen Hanussens sind in letzter Zeit zahlreiche Beschwerden über den angeblichen Telepathen bei der Polizeidirektion eingelaufen. Oje, so ein Pech. Diese Momente gaben der Behörde die Veranlassung, mit der Abschaffung, also mit der Abschiebung ist gemeint, Steinschneider Hanussens aus Österreich vorzugehen. Tja, damit endet die Karriere. Na, zumindest in Wien. Denn in der Tschechoslowakei ist Hanussen anfangs der große Held. Mentalist, Telepath und Magier. Tja, das kann man nur machen, wenn es kein Internet gibt, sonst hätte ihn jeder mal gegoogelt und gesehen, oi. Naja, das gab es halt damals noch nicht. Und in Tschechien füllt er wieder die Veranstaltungshallen. Er schreibt Bücher wie das Gomboloi, sein Geschenk an die Menschheit. Darin geht es um Entspannungstechniken und mit dem Buch kriegst du auch seinen kleinen Rosenkranz, mit dem musst du auf und ab beten, also was weiß ich, was ist. Außerdem veröffentlicht er Bücher über das Hellsehen namens Die Weltseele und Meine Lebenslinie. Aber seine Haupteinnahmequelle sind und bleiben Bühnenshows. Und er nutzt wieder seinen alten Schmäh, den er schon in Wien genutzt hat. Er lässt die Gäste kleine Zettel ausfüllen, auf denen sie Ereignisse aus ihrem Leben aufschreiben. Die hübsche Assistentin oder manchmal ein nicht ganz so attraktiver Assistent sammeln die daraufhin ein. Hanussen, der die Zettel natürlich heimlich liest, falls jemand diesen krassen Zaubertrick noch nicht durchblickt hat, tut dann auf der Bühne so, als hätte er plötzliche Eingebungen über die jeweilige Person. Tja, und der Schmäh ist halt wirklich leicht zu durchschauen. Eines Abends saß ein Fabrikant im Publikum, der genauso einen Zettel ausfüllen sollte. Bei dem Herrn war am Vorabend eingebrochen und die Fabrikskasse gestohlen worden. Das schiebt der Fabrikant auf den Zettel, damit Hanussen es telepathieren konnte. Der Assistent sammelte den Zettel ein und begann zu nörgeln. Na, ob er nicht was Spannenderes zu erzählen hatte. Es ist schließlich eine Hellseher-Show und nicht Aktenzeichen XY ungelöst für Bagatelldelikte. Da mischte sich ein Gendarmerieoffizier ein, der ebenfalls zu Gast war. Naja, sagt er, wissen Sie, der Wachmann, der wurde von den Einbrechern angeschossen und trug eine stark blutende Wunde davon und er überlebte nur knapp. Ja, das ist aber noch nicht in den Zeitungen gestanden. Der Assistent von Hanussen war damit natürlich sehr zufrieden. Wenig später stand Erik Jan Hanussen auf der Bühne. Er raufte sich die Haare, er wurde wieder weiß im Gesicht, er wurde rot im Gesicht, die Halsschlagader trat hervor und er rief ihn draus: Blut, 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 der Wächter ist tot. Nein, er ist nicht tot, er ist nur verwundet. Ja, das Problem, der Gendarm hatte die Geschichte mit dem angeschossenen Nachtwächter frei erfunden und Hanussen war ihm in die Falle gegangen. Es kam wieder mal zum Tumult, die Polizei musste kommen und das Publikum davon abhalten, den Hanussen zu lynchen. Aber eines hatte der Hanussen geschafft, seine Bühnenshows wurden in Prag von der Stadtverwaltung bald verboten, weil die hatten irgendwann keine Lust mehr auf ständige Polizeieinsätze. Blöd. Hanussen tat aber weiterhin alles, um selbst seinen Ruf weiter zu ruinieren. Er bot Prophezeiungen gegen Honorar an. Einer schwer an Tuberkulose erkrankten Frau sagte er, sie sei gesund und werde noch in diesem Jahr heiraten. Die Frau starb kurz nachdem sie Hanussen 30 Kronen gezahlt hatte. Später zog Hanussen einem Mann 150 Kronen aus der Tasche. Er erklärte ihm, dass er dessen vermissten Vater aufspüren konnte. Er erklärte dem Mann daraufhin, dass sein Vater in einem Wald begraben liegt, genau an der Stelle, wo er ermordet wurde. Wo genau sich die Stelle befindet, konnte Hanussen nicht sagen. Ja, dafür bräuchte er bitte noch einmal 3000 Kronen. Tja, der Mann tat das einzig Richtige und erstattete Anzeige wegen Betrugs. Hanussen hatte bis dahin schon eine ganze Menge ähnlicher Beschwerden gesammelt und wurde schließlich von der tschechischen Polizei verhaftet. Die Gendarmen fragten ihn scherzhaft, als sie seine Wohnung stürmten, warum er nicht seine Verhaftung vorhergesehen hätte. Typisch Hanussens Antwort: Das habe ich, aber leider nur 15 Minuten vorher. Das war zu kurz für die Flucht. Ach, so ein Scherzkübel. Am 17. Dezember 1929 wird ihm in der Tschechoslowakei der Prozess gemacht. Die Anklage lautet auf 40-fachen Betrug. Der für 5 Tage anberaumte Prozess wird zur Sensation und er wird am Schluss auch 2 Jahre lang dauern. Aber es wird weltweit darüber berichtet. Sogar aus den USA sind Korrespondenten angereist. Schließlich muss das Gericht die Frage beantworten, ob es so etwas wie übersinnliche Fähigkeiten wie Telepathie, Hellsicht überhaupt gibt. Tja, und da gibt sich das Gericht wirklich alle Mühe. Wissenschaftler werden einvernommen, die Seriösen von ihnen sagen alle gleichlautend aus, dass es so etwas wie Telepathie eben nicht gibt. Aber, naja, es sind immerhin die 20er und 30er Jahre, kommen auch viele Wissenschaftler zu Wort, die sagen, ja, da ist mehr zwischen Himmel und Erde, als wir uns vorstellen können und oh, ja, was weiß ich. Aber auch mit vielen weltlichen Dingen muss sich das Gericht auseinandersetzen. Etwa, dass Erik Jan Hanussen einen falschen Professorentitel geführt hat, dass er sterbenskranke Frauen betrogen hat und dass er Trauernde ausgenutzt hat. Einmal hat er einem Müller 150 Kronen abgenommen. Der Mann wollte von Hanussen wissen, ob der Getreidepreis steigt. Hanussen bejahte. Der Müller kaufte 2 Wagen voller Korn. Die Getreidepreise fielen, der Mann verlor 4000 Kronen. Das Prager Tagblatt berichtet und die Arbeiterzeitung auch in Österreich schreibt. Das ist jetzt ein Dialog, der sich zwischen dem Richter und Hanussen abgespielt hat. Vorsitzender, schildern Sie nun, welche Fähigkeiten Sie eigentlich haben. Angeklagter, also Hanussen. Ich bin in Deutschland vereidigt als Sachverständiger für das, wofür ich hier angeklagt bin. Ich bin deutscher Sachverständiger als Psychografologe. Und Hanussen zieht irgendeinen Zettel aus der Tasche. Richter, das ist richtig. Wir haben hier ein Schreiben des Amtsgerichts Kassel, das diese Eigenschaft bestätigt. Und was ist dieses Hellsehen? Angeklagter, ja, wenn man das wüsste, bräuchte man nicht zu Gericht sitzen. Ich kann nur sagen, dass ich eine Viertelstunde vor meiner Verhaftung gewusst habe, dass ich verhaftet werde. Vorsitzender, Sie sprechen hier davon, dass Sie so eigenartige Zustände haben. Haben Sie diese Zustände immer zur Verfügung? Angeklagter, ja, man verfällt dabei in einen eigenartigen Zustand, in dem man sich von der Umwelt völlig ausschaltet. Der Sachverständige Dr. Förster geht dazwischen. Ich stimme Ihnen zu, dass Sie ganz besondere Fähigkeit haben. Sie haben den Dieb in der österreichisch-ungarischen Bank entdeckt. Was natürlich nicht stimmt, er hat einfach den Falschen beschuldigt, aber das hat sich offensichtlich bis zu dem Sachverständigen nicht durchgesprochen. Aber sagen Sie, woher wussten Sie, dass die verschwundenen Banknoten im Abzugrohr waren? Angeklagter, na, dafür ist man eben ein Hanussen. Oder, wie man bei uns in Wien sagen würde, Abbücher. Und diese Episode zeigt auch recht schön, dass dieses Gericht dem Hanussen eigentlich recht sympathisch, also recht voreingenommen gegenüber ist und ihn eigentlich auch recht gut findet offensichtlich. Ja, und Hanussen wählt da eine recht clevere Verteidigungsstrategie. Er streicht seine korrekten Vorhersagen hervor und die falschen lässt er einfach unter den Tisch fallen. Das überzeugt nach 2 Jahren auch den Richter. Er sprach Hanussen frei. Die Begründung? Ein nicht schwachsinniger Mensch müsse damit rechnen, dass ein Hellseher sich irren kann. Oder anders formuliert, der Hanussen kann ja eh nur raten, das muss euch klar sein. Selbst schuld, wenn ihr auf einen Scharlatan reinfällt. Doch dieser feine Hinweis in der Urteilsbegründung ging in der Weltpresse ein bisschen unter. Das Gericht hat quasi die Existenz übernatürlicher Fähigkeiten bestätigt, heißt es da. Mehr noch, es hat Hanussen seine übernatürlichen Fähigkeiten bestätigt. Damit ist Hanussen ein Held. Er ist über Nacht zum Weltstar geworden. Seine Bücher finden plötzlich reißenden Absatz. Er bringt eine hellsehende Schallplatte heraus, auf der seine Prophezeiungen aufgenommen sind. Ich wollte sie jetzt nicht einspielen, die ist super langweilig und Hanussen tut, was er am besten kann. Er sagt politische Umwälzungen voraus und unruhige Zeiten, bleibt dabei aber so vage, dass das einfach auf jede Zeit zutrifft. Also das ist wirklich komplett banal. Aber Hanussen weiß, wie er seinen Ruhm ausnützt. Er geht im Jahr 1930 nach Berlin. Dort bringt er eine eigene Zeitung heraus. Hanussens bunte Wochenschau. Und die wird zur auflagenstärksten Zeitung Berlins. Na, nicht schlecht für den Steinschneider Hermann aus Otterkring. Darin gibt er unter anderem Börsentipps, die sich allein schon dadurch bewahrheiten, dass sie ein so großes Publikum haben. Also, ihr wisst, wie die Börse funktioniert. Du sagst einem großen Publikum, verkaufst, weil der Kurs wird fallen. Naja, und schon fällt der Kurs, weil viele Leute jetzt verkaufen, weil sie deinen Tipp gelesen haben. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und er macht wieder Bühnenshows. 2x täglich füllt er jetzt die Berliner Scala. Das war damals das berühmteste Varieté-Theater Berlins. Pro Vorstellung kommen 5.000 Menschen. Also sahen 10.000 die Show von Hanussen. Und das pro Tag. Hanussen ist an der Spitze angekommen. Er verdient ein Vermögen. Er kauft sich eine Villa in Berlin. Er kann sich eine Luxusjacht leisten, auf die er bald mit den Reichen, Schönen und Mächtigen feiert. Hanussen hat vom süßen Leben gekostet und wird nichts davon je wieder abgeben, denkt er sich. Da kommt ihm der Aufstieg Hitlers und der Nazis gerade recht. Die NSDAP-Bonzen lieben Okkultismus und lassen sich gerne vom Medium Hanussen die Zukunft vorhersagen. Auf seiner Yacht gehen die SA-Anführer ein und aus. Gemeinsam feiert man. Manche Quellen sprechen von sadomasochistisch-okkulten Orgien auf Hanussens Yacht, gemeinsam mit diversen SA-Gruppenführern. Hanussen, obwohl er selbst Jude war, feiert in seinen Zeitungen den Aufstieg Hitlers. Hanussen wird immer reicher. Er ist wirklich fast schon absurd reich. Er eröffnet bald schon seinen eigenen Palast, den Palast des Okkultismus in Berlin. Das Prunkstück war die astrologische Bar mit einem kreisrunden Tisch aus Glas und Harnussen als eine Art mystischer Barkeeper in der Mitte. Ein Bild davon findet ihr auf Steady. Rundherum saßen die Nazi-Bonzen und Harnussen erzählte ihnen in Trance, was sie hören wollten. Und er nahm für seine okkulten Dienste immer mehr Geld. Er dürfte nebenbei auch jede Menge unter der Hand Glücksspiel angeboten haben. Jedenfalls standen bald führende Nazi-Größen bei ihm in der Kreide. Die revanchieren sich, indem die SA den Saalschutz für Harnussens Vorstellungen übernahm, um kommunistische Störtrupps fernzuhalten. Die Eröffnungsfeier des Palastes des Okkultismus am 26. Februar 1933 sollte eine unvergleichliche Show werden. Harnussen hatte die damals enorm populäre Schauspielerin Maria Paudla engagiert. Harnussen tat so, als würde er sie in Trance versetzen. Sie sollte die Zukunft prophezeien. »Feuer! Flammen! Verbrecher am Werk!« schrie Paudla in Ekstase. Naja, und am nächsten Tag? Da brannte der Reichstag in Berlin. Die Prophezeiung war wahr geworden und Harnussen hatte den Brand vorhergesagt. Doch das ging den Nazi-Größen zu weit. Das und die enormen Spielschulden, die sie bei Harnussen angehäuft hatten, waren zu viel des Guten. Und Harnussen selbst war mit seiner Prophezeiung deutlich zu weit gegangen. Der Mord am Magier. Zurück zum Anfang. Am 7. April 1933 wurde die Leiche von Harnussen in einem Wald bei Berlin gefunden. Harnussen war lebend zum letzten Mal am 24. März gesehen worden. Die Ermittlungen verlaufen im Sand. Die Nazis lassen den Akt verschwinden, die Ermittlungen werden eingestellt. Erst in den 1960er Jahren gab es eine Aufarbeitung des Falls. Wahrscheinlich lief die Ermordung von Erik Jan Harnussen so. Harnussen wird von einem SA-Kommando verhaftet und in die Polizeikaserne Tempelhof verfrachtet. Man verspricht ihm die Freilassung, man wolle ihm nur einige Fragen stellen. Möglicherweise wurde Harnussen gleich hier an Ort und Stelle erschossen. Möglich ist auch, dass die SA-Männer Harnussen in sein eigenes Auto setzten und mit ihm zum Waldstück zwischen Zossen und Barut fahren. Dort tun sie so, als würden sie ihn laufen lassen. Als Harnussen tatsächlich geht, schießen sie ihm einfach in den Rücken. Allein Harnussens bester Freund, Wolf-Heinrich Graf von Helldorf, der spätere Polizeipräsident von Berlin, ja, der soll ihm 150.000 Reichsmark geschuldet haben. Auch für manche Gefälligkeit bei den teilweise sadomasochistischen Orgien auf der Yacht. Angeblich soll Harnussen junge Mädchen für diese Sexpartys organisiert haben. Nach dem Tod verschwanden die Schuldscheine, die Harnussen von Helldorf besaß. Der SA-Führer Karl Ernst hat sie vermutlich an sich genommen, um ein Druckmittel gegen Helldorf zu haben. Ja, so ist das System der Nazis. Niemand hat Zeit, den Führer zu hinterfragen, wenn man selbst dauernd gegen Intrigen ankämpfen muss. Alles, was wir heute wissen, stammt aus den Ermittlungen aus den 60er Jahren, die sich aber nur mehr auf Zeugenaussagen stützen konnten. Die Frage bleibt, hat sich Harnussen aus Überzeugung mit den Nazis eingelassen oder hat er nur versucht, das Beste aus der Lage zu machen? Heinrich oder Herschel K.M. Steinschneider liegt als Erik Jan Harnussen auf dem Stahnsdorfer Südwestfriedhof in Brandenburg. Sein Grab existiert bis heute. Es gibt mehrere Filme über Harnussen. Einmal wird er von Klaus Maria Brandauer dargestellt. Und jetzt bleibt natürlich die Frage, und das wollt ihr jetzt natürlich wissen, hat Erik Jan Harnussen, alias Hermann Steinschneider, geboren in Wien-Otterkring, wirklich magische Fähigkeiten gehabt? Nein, und das wusste er selbst am besten. Er notiert selbst, was ist Magie? Die Menschen in dem Glauben an das Wunderbare nicht zu stören, sondern zu bestärken. Für ihn sitzen im Publikum Schwachköpfige, Wundersüchtige, Hysteriker, vor allem aber doch Kinder. Er hat selbst nicht an Magie geglaubt. Ja, und zum Schluss habe ich noch einen Filmtipp für euch. Die Filme mit Harnussen als Hauptdarsteller sind heute leider alle verschollen, also wo er selbst im Stummfilm gespielt hat. Bekannt sind heute noch zwei Titel von den Filmen, die heißen Hypnose von 1919 und Der rätselhafte Tod von 1921. Außerdem gibt es einen Film von Werner Herzog namens Invincible, unbesiegbar aus dem Jahr 2001. Der handelt von Harnussen. Im neuesten Teil von The Kingsman spielt Daniel Brühl Erik Jan Hannussen. Er ist aber hier ein Fantasiebösewicht. Aber ich liebe die Kingsman-Filme, die sind so herrlich dämlich und sie haben mich gelehrt, wie man im Notfall durch eine Toilette atmen kann. Tolles Partywissen, wirklich. Wenn ihr mehr zu dem Fall wissen wollt, lest ihr gerne in Beppo Beierls Buch Die bösen Buben von Wien nach. Als Quellen dient mir noch die Kinowoche von 1919, ein Artikel im Spiegel, die Süddeutsche und der WDR, das Prager Tagblatt aus dem Jahr 1929 und die Osnabrücker Rundschau. Klugschiss zum Schluss. Zauberkunst im 20. Jahrhundert. Ich liebe Zauberer. Mir wurde von meiner besseren Hälfte sogar verboten, dass ich einen Zauberer zu unserer Hochzeit einlade. Ich kann Stunden damit verbringen, auf YouTube Zauberern zuzuschauen und wie sie Tricks erklären und sie dann viel zu batschert selbst nachzumachen. Ich kann es halt nicht, aber ich finde es großartig. Tja, da bin ich 100 Jahre zu spät, weil das goldene Zeitalter der Zauberkunst, das hat sich im späten 19. Jahrhundert bis in die frühen Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts ereignet. Und das markiert eine Ära von unvergleichlicher Blüte und Popularität für die Bühnenmagie. In dieser Zeit vollzog sich eine Transformation der Zauberkunst von so Darbietungen auf Jahrmärkten und kleineren Bühnen hin zu groß angelegten Theaterspektakeln, die weltweit das Publikum in ihren Bann zogen. Die besten Zauberschosen, ja, die versprönten natürlich einen Hauch von Mysterium, von Gefahr, von Exotik. Magier wurden zu internationalen Superstars und deren Namen wurden auf leuchtenden Plakaten gedruckt und die traten in den größten Theatern auf. Und eine große Rolle spielte dafür die Weiterentwicklung von Drucktechniken, insbesondere der Farblithografie. Und da konnten ganz aufwendige und fesselnde Plakate gemacht werden, wie es zuvor noch nicht gegeben hat. Gleichzeitig erlaubten Fortschritte im Transportwesen, wie Eisenbahnen und Dampfschiffe, dass die Künstler ausgedehnte Tourneen unternehmen konnten und da schon mal auf Welttournee gegangen sind. Zu den herausragendsten Persönlichkeiten zählt natürlich Harry Houdini, also Erik Weiß, wie er in wahrem Namen hieß. Obwohl auch für kleinere Kunststücke bekannt, revolutionierte Houdini die Entfesselungskunst und inszenierte spektakuläre Fluchtnummern aus Fesseln, aus versiegelten Behältern und sogar unter Wasser. Das hat ihm natürlich weltweiten Ruhm eingebracht, bis heute. Seine Auftritte waren nicht nur Vorführung der Geschicklichkeit, sondern auch so meisterlich in der Dramaturgie und in der Selbstdarstellung. Andere bedeutende Magier dieser Zeit waren unter anderem Howard Thurston, bekannt für seine aufwendigen Bühnenproduktionen, und die schwebende Dame, also der hat diesen Levitationstrick erfunden. Dann gab es noch den schon erwähnten Harry Keller, der ist also ein Pionier der amerikanischen Magie und so klassischer Illusionist. Und dann gibt es noch Namen wie Alexander Herrmann, Zhang Li Su und David Devant. Die haben ebenfalls dieses Zeitalter geprägt. Kurz noch zum Houdini. Ich habe schon erwähnt, dessen Freund Eugène de Rubigny, ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus, der war ja ein Freund von Houdini und der Lehrer von Erik Jan Hannussen. Rubigny gab Houdini Lektionen im sogenannten Muscle Reading, also das Muskellesen. Muskellesen ist eine Technik, bei der der Mentalist feine, unwillkürliche Muskelbewegungen einer Person interpretiert, um scheinbar deren Gedanken zu lesen oder noch besser, um versteckte Gegenstände zu finden. Es gibt auch eine Erwähnung eines Fotos aus den 1920er Jahren, das Mrs. Houdini, also die Frau von Houdini, zusammen mit de Rubigny zeigt und ihn als den einzigen Gedankenleser bezeichnet, der jemals von Houdini selbst anerkannt wurde. Das ist bemerkenswert, da Houdini bekannt dafür war, Spiritualisten und andere Medien zu entlarven. Houdini war nämlich, so wie ich auch, ein riesiger Skeptiker. Wenn man seine Karriere ruinieren wollte, dann trat man auf der Bühne als echter Magier auf und bewarb seine übernatürlichen Fähigkeiten. Dann konnte man sich nämlich sicher sein, dass irgendwann der Houdini auftauchte und die eigenen schlechten Tricks entlarvte. Anfangs war Houdini durchaus am Spiritualismus interessiert, nicht zuletzt in der Hoffnung, einen Kontakt zu seiner geliebten verstorbenen Mutter herstellen zu können. Er besuchte zahlreiche Seancen und traf viele Medien. Doch irgendwann stellte er fest, dass die meisten dieser Typen ja heute praktizierende Scharlatane waren, die die Trauer und die Hoffnung der Menschen ausnutzten, um eben Geld zu verdienen. Houdinis einzigartige Fähigkeiten als Magier machten ihn aber zum idealen Entlarver von Betrug. Er verstand diese Techniken der Täuschungen. Ja gut, er hat sie meistens selbst entwickelt. Er durchschaute diese Ablenkungen. Er verstand das Verstecken und diese Mechaniken, die da im Einsatz waren. und er erkannte, dass viele der von diesen Medien vorgeführten Phänomene nichts anderes als geschickt angewandte Zaubertricks waren. Verborgene Fäden, manipulierte Tische, geheime Helfer, Stimmen aus dem Nichts, die durch einfache Nachahmung oder versteckte Apparate erzeugt wurden. Houdini widmete einen erheblichen Teil seines späteren Lebens der Entlarvung eben dieser Praktiken. Er reiste oft inkognito zu Seancen, sammelte Beweise und notierte akribisch die Methoden der Medien. Wenn er genug Informationen hatte, enthüllte er öffentlich deren Tricks, oft sehr zur Empörung der Spiritualistengemeinschaft. Houdini war auch Mitarbeiter des Magazins The Scientific American. Das Magazin lobte in den 20er Jahren einen Preis für den Nachweis echter paranormaler Fähigkeiten aus. Houdini war Mitglied des Komitees zur Überprüfung der Kandidaten. Und er war maßgeblich daran beteiligt, die Methoden der bekanntesten Kandidatin Mina Crandon, bekannt als Marjorie, als Betrug zu entlarven, obwohl diese eine sehr große Anhängerschaft hatte. Die Marjorie, die erlangte weltweite Bekanntheit durch ihre Seancen, bei denen sie angeblich mit Geistern kommunizierte, hauptsächlich mit dem Geist ihres verstorbenen Bruders Walter Stinson. Die Phänomene in ihren Seancen umfassten Tischrücken, Klopfgeräusche und das Erscheinen von Geisterhänden. Joi. Houdini galt als einer der Pioniere der modernen skeptischen Bewegung, der wissenschaftliche und rationale Methoden nutzte, um paranormale Behauptungen zu hinterfragen und zu entlarven. Und ich glaube, das ist das, was mich an dieser Zauberei am meisten fasziniert. Ja, und das war sie, die 91. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das ganz ohne Werbung. Und ihr bekommt sogar Zugriff auf eine super geheime Extra-Folge, die habe ich auch mit magischen Tricks versteckt. Naja, die findet ihr auf Steady, klickt einfach auf die Extra-Folgen-Button, dann seht ihr schon. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos vom großen Erik Jan Hannus. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbuch auf eurem Konto gebrauchen könnt, ja, dann könnt ihr mir via paypal.me/moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Vielen Dank an Lucia, Monika, Sibylle, Dagmar, Lars, Bernd, Christoph, Thomas, Miriam, Annette, Stefan, Jana, Charlotte, Sandra, Melanie, Stefanie, Bettina, Elisabeth, Katharina, Thomas, Stefanie, Konrad, Vera, Christina, Christoph, Ulrike, Katrin, oh Gott, ich muss Luft holen. Christoph, Holger, Maria, Stefan, Christian, Melanie, Michaela, Christine, Stefanie, Romy, Andreas, Roswitha und Christoph für eure grandiose und wirklich sehr, sehr großzügige Unterstützung. Ihr seid am Wahnsinn und ihr seid dafür verantwortlich, dass hier die Lichter nicht ausgehen und ich meine Arbeit fortsetzen kann. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ja, und wenn ihr diese Folge und den Podcast bewerten wollt, dann könnt ihr das in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt, tun. Persönliches Feedback nehme ich natürlich gerne auf Steady entgegen oder ihr schreibt mir an mösterreichpodcast@gmail.com. Schaut auch gerne auf YouTube vorbei, dort könnt ihr den Podcast anschauen. Und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf dem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei HiTech rein, also HI-Tech. Das ist ein neues Podcast-Projekt von meinem Kollegen Alex und mir und wir reden da jede Woche über die Technologie-News. Die bereiten wir einfach und leicht verständlich auf. Garantiert ohne Techno-Mambo-Jumbo und ganz, ganz leicht verständlich. Und auch die Nerds sollten vielleicht noch was mitnehmen können. HiTech gibt es überall, wo ihr die besten Podcasts findet. Naja, und die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint überall, wo ihr gute Podcasts hören könnt. Am besten, ihr schaut auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Außerdem könnt ihr mir auf Instagram unter @moepodcast folgen. Da gibt es meistens kleine Teaser zwischen den ganzen Katzenfotos auf den nächsten Fall. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Teaser. Unser nächster Fall geht um Franz von Zahlheim. Den Menschen, der wohl die grausamste Hinrichtung erdulden musste, die man in Österreich sich vorstellen kann. Mir bleibt nur noch zu sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Werdet Bühnenmagier, aber bescheißt die Leute nicht. Danke fürs Zuhören. Bussi und Baba.